Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute reden wir etwas über Lerntheorien und neue Medien im Zusammenhang. Ob sich unsere Art des Lernens positiv oder negativ verändert hat. Zu Anfang müssen wir erstmal zwischen der Lernmethode und der Lernaktivität differenzieren. Lernmethode wäre zum Beispiel Frontalunterricht. Die Lernaktivität ist dann das aktive Zuhören. Eine Lernmethode ist zum Beispiel noch Gruppenarbeit. Die Lernaktivität daraufhin ist dann Diskutieren und Auseinandersetzen. Kommen wir nun zu den Lerntheorien. Es gibt einmal das fremdbestimmte Lernen und das selbstbestimmte Lernen. Aber fangen wir mit dem selbstbestimmten Lernen an. Dort gibt es den Behaviorismus. Das ist Lehrer ist Autorität. Dort lernt man durch Reiz, Reaktion, Relation und durch Faktenwissen. Man muss etwas darbieten und erklären können. Auch Lernen am Erfolg genannt. Bei dem Behaviorismus gibt es nochmal drei Unterpunkte. Die Konditionierung, die klassische Konditionierung und die operante Konditionierung. Eine Konditionierung ist eine Verknüpfung zwischen einer Verhaltensweise und einem neuen Reiz. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ein älterer Mensch, der während des Krieges Luftangriffe miterleben musste, heutzutage Alarme oder Sirenen hört, überkommt ihn immer noch das Gefühl nach Jahren von Angst und Furcht. Die klassische Konditionierung ist das Signallernen. Die Form des Lernens ist, dass der Organismus eine neue Assoziation zwischen zwei Reizen kennenlernt. Ein neutraler und einer, der bereits einen Reflex auslöst. Das Ergebnis daraufhin ist, dass der ehemalige neutrale Reiz eine neue Reflexreaktion auslöst, die der ursprünglichen oftmals ähnelt. Da ein gutes Beispiel wäre die Angsttherapie. Dort werden so lange angstauslösende Reize vermittelt, bis die Angstsymptome nachlassen, sowas wie Schweißausbrüche, Herzrasen oder ganz dolle Übelkeit. Kommen wir zur operanten Konditionierung. Dort wird viel mit Belohnungen oder Bestrafungen gearbeitet. Das Verhalten löst eine Handlung aus. Die Handlung erreicht dann das Ziel. Man kann es auch beschreiben, ein Kind deckt den Tisch. Die Eltern loben das Kind und das Kind bekommt Lust am Lernen, weil es gemerkt hat, wenn ich etwas richtig mache, dann kriege ich eine Belohnung. Kommen wir bei dem fremdbestimmten Lernen zum Kognitivismus. Lehrer ist Tutor. Dort ist das Lernen durch Einsicht, Denken, Methoden und Verfahren. Man wird beraten und man bearbeitet etwas. Heißt zielgerichtete Handlungen, auch Handlungslernen genannt. Lernen am Modell und Einsicht, das werde ich jetzt nämlich mal erklären. Lernen am Modell benennt man auch als Beobachtungslernen, Lernen an Vorbildern oder Nachahmungen. Am Lernen am Modell gibt es drei verschiedene Lerneffekte. Der erste ist der modellierende Effekt. Dort wird die beobachtende Verhaltensweise erlernt und abgespeichert. Der zweite Effekt ist der enthemmende oder hemmende Effekt. Hemmt wäre ein Beispiel, wenn ein Patient von einem Zahnarzt ein Bohrer und ein Weinen dazu hört. Daraufhin verlässt dieser Patient die Zahnarztpraxis, weil er Angst hat. Das ist hemmend. Ein enthemmender Effekt wäre zum Beispiel eine Hochzeit. Die Tanzfläche ist komplett leer. Auf einmal kommt ein mutiges Paar oder eine mutige Tänzerin auf die Tanzfläche und fängt an zu tanzen. Daraufhin wird die Tanzfläche komplett voll, weil viele sich enthemmen und dann auf die Tanzfläche stürzen. Dann gibt es noch den auslösenden Effekt. Damit ist gemeint, beim Beobachter wird ein bereits vorhandenes Verhalten ausgelöst. Da haben wir die drei Effekte. Kommen wir noch einmal zur Nachahmung. Nachahmung kann man sagen, Kinder und Eltern. Die Kinder sehen ihre Eltern als Vorbilder und ahmen denen nach. Das kann positiv, aber auch negativ sein. Kommen wir zum Lernen der Einsicht. Was ist überhaupt Einsicht? Einsicht ist das Erkennen und Verstehen von Sachverhalten, das Erfassen von Ursachen, Wirkungen, Zusammenhängen. woraus sich dann der Sinn und die Bedeutung von einer Situation erschließt. Man kann zielgerecht sich verhalten. Dann gibt es noch die 6 Phasen der Einsicht. Die erste Phase ist einmal das Auftauchen des Problems. Heißt, eine Differenz zwischen Ist und Soll gibt eine gewisse Spannung und führt so zu einer Suche der Lösung. Phase 2 ist das Probierverhalten. Bekannte Handlungsstrategien, die man bereits hat, um sie auf andere Lösungen anzuwenden, werden jetzt ausprobiert. Dann kommt die Umstrukturierung. Das, was du dir jetzt überlegt hast, dieses Situationsgefüge in deinem Gehirn, wird einmal komplett neu umstrukturiert. Heißt, der Versuch ist nicht real, wie du das Problem lösen kannst. Das wird nämlich erst einmal mit Überlegungen in deinem Gehirn durchgeführt. Danach, Phase 4, kommt man zur Einsicht und Lösung. Bis sich die Elemente zum sinnvollen Ganzen verwandeln, kann man auch sagen, das sogenannte Aha-Erlebnis. Wir kennen das alle, wir haben ein Problem, versuchen eine Lösung zu finden und zack haben wir einen Geistesblitz und auf einmal funktioniert es. Daraufhin, Phase 5, wenden wir es an, also der sofortige Handlungsprozess. Phase 6, übertragen, wir merken uns unsere Lösung, die wir auf dieses Problem hatten und versuchen diese auf ähnliche Probleme anzuwenden. So, das war's mit dem fremdbestimmten Lernen. Jetzt kommen wir zum selbstbestimmten Lernen. Da gibt es einmal den Konstruktivismus, das ist Lernen ist Coach. Man merkt, wir sind nicht mehr beim Lehrer, sondern beim Lernen. Man kann auch Lernen durch persönliche Erfahrung und soziale Praktiken sagen. Man wird begleitet, man erkundet etwas oder auch individuelle Problemlösung. Dann gibt es noch den Konnektivismus. Lernen ist Lernvermittler. Da lernt man durch Erfahrungen in Netzwerken eine gewisse Netzwerkbildung und man reflektiert die Problemlösung in und mit den Netzwerken. Da gibt es dann 3 Unterpunkte nochmal. Einmal das selbstorganisierte Lernen. Damit ist gemeint, dass wir jeden Lernprozess in eine eigenständige Struktur ordnen. Daher werden die Ziele erfüllt. Dann gibt es das selbstbestimmte Lernen. Das sind Bereiche, die vom Lehrer festgelegt werden. Sowas wie Aufgaben, Regeln von Aufgaben, Lernmittelmethoden, der Zeitaufwand und wie viele Wiederholungen von diesen Aufgaben. Diese hat jedoch Grenzen, führt aber zum Idealziel. Dann gibt es das selbstgesteuerte Lernen. Das ist ein Prozess, wo man alle Komponenten des Lernens selber macht und auch eigenständig regelt. Heißt, man setzt sich die Lernziele selber und die Strategie der Informationsverarbeitung, wie man bewertet und die gewisse Rückmeldung. Das setzt man sich alles selber. So, das war's auch erstmal mit den Lerntheorien fürs Erste. Kommen wir mal zur Digitalisierung. Wie lernen wir überhaupt in der Schule? Wie geht das alles voran? Natürlich lernen wir durch Apps. Zum Beispiel Sprachen. Lernen wir Spanisch oder Englisch und wissen gewisse Sätze oder Wörter nicht, holen wir unser Handy raus, öffnen da diese App, um dann eine Antwort auf unsere Frage zu bekommen. In der Schule lernen wir ganz viel mit Beamern, also PowerPoint-Präsentation. Dies verbildlicht uns einfach die Ansicht, die wir jetzt brauchen. Heißt, wir nutzen es kreativ, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben. Zum Beispiel, der Lehrer hat ein Programm, zum Beispiel GeoGebra. Dort werden Funktionen und Graphen gezeichnet. Die beamt er an die Wand und wir können sehen, wie der perfekte Graph aussieht, während unsere Graphen auf dem Blatt Papier doch relativ verschmiert eventuell, verkriegelt oder halt einfach unschön sind, während es auf dem Beamer durch das Programm perfekt ist. Natürlich benutzen wir in der Schule PCs, Handys und iPads, um uns fortzuführen. Heißt, im Unterricht schreiben wir manchmal noch mit Papier und Stift, was der Lehrer sagt. Aber meistens holen wir unser iPad raus und schreiben dann mit. Auf Tastatur sind wir halt einfach etwas schneller. Und dies fördert dann unser Lernen individuell für jeden, wo es passt. Manche lernen auf Papier, per Hand schneller. Andere lernen auf dem Tablet schneller, wenn sie schreiben. Heißt, das Lerntempo ist für jeden individuell. Medien kann man auf jeden Fall ergänzend zu anderen Methoden benutzen. die Veränderung ist gut, es ist moderner. Natürlich, unser Zeitalter geht voran. Wir werden moderner, das Mittelalter ist vorbei. Wir werden immer mehr Digitalisierung haben. Die Medien, es wird nicht stoppen, es wird immer und immer und immer mehr vorangehen. Die technischen Erneuerungen bringen auf jeden Fall Vorteile. Einmal das alltagsorientierte Lernen, man ist spontan und man ist effektiver, damit umzugehen und zu lernen. Die Schüler und Schülerinnen sind motivierender, haben eine motivierendere Lernumgebung, um Spaß dran zu haben, weil wir die neue Generation sind. Trotzdem sollte man die Wirksamkeit und kompetente Entscheidungen treffen gegenüber den Medien, dass man die Gefahren und Risiken auf jeden Fall nicht aus den Augen lässt. Kann das Gerät mal defekt sein? Kann der Beamer kaputt gehen? Können die Ergebnisse, die man aufgeschrieben hat auf dem Tablet, vielleicht mal verschwinden? Wenn es abstürzt, kann nicht einfach mal alles weg sein. Was macht man dann? Dann hat man Pech gehabt. Es ist einfach alles weg. Während die anderen, die es per Stift und Papier geschrieben haben, noch alles bei sich haben und sicher sind. Kann man das Potenzial der neuen Medien überhaupt richtig umsetzen? Ist das Geld da? Sind andere Schulen nicht benachteiligt, wenn die weniger Finanzen haben, wenn die weniger Geld zur Verfügung haben, um sich zu digitalisieren? Im Gegensatz zu einer anderen Schule, die relativ viel Geld hat, um immer weiter und weiter und weiter zu machen in der Digitalisierung. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Lehrer eine gewisse Schulung haben gegenüber den sozialen Medien, den neuen Medien, damit die Lehrer uns Schüler und Schülerinnen verantwortungsvoll und zielgerecht beibringen, mit diesen Medien umzugehen. Die Lehrer sollten auf jeden Fall nicht alles der Technik überlassen, sondern immer noch selber ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen mehr Frontalunterricht machen und nicht immer, kann jemand den Beamer anmachen, kann jemand einen Film anmachen oder diverses anderes. Da habe ich auch einmal positive sowie negative Argumente. Positive Argumente wären zum Beispiel, durch die neuen Medien ist es näher am Schülerhorizont gebaut. Es gibt eine höhere Motivation, es gibt neue Lerntechniken und ein fortschrittlicheres Lernen. Medienbildung darf man auch nicht vergessen. Es werden mehr Ebenen des Lernens angesprochen, mehr Sinnesebene. Negative Argumente wären einmal, das Risiko muss auf jeden Fall gelehrt werden. Der Fokus kann verloren gehen, wir werden abgelenkt. Die Ergebnissicherung wird oft vernachlässigt, weil es ist ja digital, man kann es uns ja zuschicken. Eine Lehrerfortbildung ist notwendig und die Bildungspläne müssen umgeschrieben werden in Deutschland. Das ist auf jeden Fall, das muss gemacht werden. Sonst kommen wir nicht voran. Meine persönliche Meinung. Das Lernen besitzt auf jeden Fall einen Fortschritt. Das ist auf jeden Fall klar. Wir haben mehr Möglichkeiten. Wir haben zusätzliche Funktionen. Das ist alles schön und gut. Aber das Einsetzen im Unterricht ist hier noch sehr mangelhaft. Es kann immer wieder zu Komplikationen führen. Also in meiner eigenen Meinung stehe ich ein bisschen zwischen Pro und Contra. Immer so ein bisschen in der Mitte. Ich finde es gut, aber manchmal finde ich es auch nicht so gut. Wir sind einfach noch zu weit hinten, um die digitalen Medien wirklich positiv und produktiv in den Unterricht einzusetzen. Das zu meiner Meinung. Und jetzt noch einmal den Zusammenhang zwischen Lerntheorien und der Digitalisierung. Damals war die Digitalisierung mehr im Behaviorismus und Kognitivismus drin, weil dort war noch mehr Frontalunterricht, dort hat man noch mehr auf den Lehrer geachtet. Da war alles noch so. Jetzt mittlerweile, das Zeitalter geht voran, wir sind mittlerweile im Konstruktivismus und Konnektivismus mit den neuen Medien. Wir machen viel selbstbestimmtere Sachen, wir lernen für uns selber, wir achten natürlich auf den Lehrer, aber dieser gewisse Frontalunterricht, der ist nicht mehr so krass vorhanden, da viele Lehrer ganz viel mit PowerPoints arbeiten oder mit Filmen oder wenn wir Referate machen. Das ist nicht mehr so wie auf Plakaten. Natürlich kann man das auf Plakaten machen, aber natürlich ist es anschaulicher, wenn man das auf einer PowerPoint macht. Schlussendlich kann ich zu diesem Thema nur sagen, dass wir auf jeden Fall Fortschritte haben, aber auch Nachteile. Aber jede Meinung ist auf jeden Fall verschieden. Ich kann kein allgemeines Ergebnis zu diesem Thema zusammenfassen, da jede Meinung anders ist. So, und damit würde ich mich jetzt auch verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Podcast.